Stefan, bist du wieder aufgetaut?
Ja, tatsächlich, war wirklich arschkalt in Berlin. Ich muss sagen, ich habe mich nicht informiert.
Okay.
Ich bin hier bei, oder wir sind hier bei, keine Ahnung, 6, 7, 8 Grad milden Temperaturen aus Dortmund weg. Ich bin aus dem Flieger raus und dachte, mich trifft der Schlag.
Also ich habe zweimal in Berlin Silvester gefeiert, da habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, da kommt der Wind direkt aus Sibirien.
Ja, also ohne Umschweife, der kommt direkt an. Ja. Also wirklich, das war wirklich ein Temperaturschock, minus 10 Grad. Minus 10 Temperaturunterschied, gefühlt 15.
Also ja, das war echt crazy. Was mir aufgefallen ist, ich habe bei euch beim Netradio reingehört und auch bei Sky ein bisschen und wirklich auf beiden Kanälen wurde viel genörgelt übers Wetter. Naja.
Ja, hat man nicht in der Hand. War bist ja du auch denn, nicht ausschlaggebend.
Bist du denn wenigstens im Stadion an der alten Försterei ohne Beschimpfung davon gekommen? Kann ja nicht jeder Borusse von sich behaupten.
Ja, doch. Also mich hat keiner beschimpft.
Sehr gut. Ich habe auch nicht vor, dich zu beschimpfen. Wir wollen euch noch eben erzählen, was haben wir denn eigentlich vor heute? Also natürlich ein Rückblick auf Union, denn ihr habt es mitgekriegt, Stefan war da für uns. Es gibt einen Ausblick auf das Spiel gegen Inter, ein Rückblick auf die Handball-Champions League. Ja, und was ist eigentlich beim Tischtennis los? Die starten wirklich richtig durch, haben auch noch einen Neuzugang verkündet. Wir sprechen gleich noch mit der Chefin Ursula Reitemeier. Mein Name ist Christoph Böker.
Und ich bin Stefan Gabele.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, draußen leise rieselt der Schnee. So viel zum Thema kalt, aber
geht wieder los.
Kein Vergleich. Ja, ich bin auch schon gespannt auf meine Heimfahrt gleich über die A1. Aber wir bleiben mal thematisch in Berlin, weil wir beide ja auch privat vorher in London waren. Das ist interessant, ne? Wir haben uns überhaupt nicht gesehen. Wir waren beide zusammen in Brighton beim selben Spiel und du warst, glaube ich, nur zwei Blöcke weiter.
Einen anderen Kollegen habe ich getroffen, weil der saß direkt zwei Reihen vor mir und kam zu spät.
Ja, war das David oder was?
Das war David.
Ja, weil David habe ich nämlich in Brighton auch getroffen und ich sagte, hast du Stefan gesehen? Ja, da grüß schön. Aber ich habe dich trotzdem nicht.
Ja, also muss ich auch sagen, in Brighton, da waren wir wirklich auf Sparflamme unterwegs. Wir hatten zwei, drei intensive Tage zuvor schon auf der Insel und da mussten wir mal
Gang
runterschalten.
Jetzt erzählen wir es dann auch in Gänze. Du hast dir das Manchester Derby angeguckt.
Richtig.
Und warst noch im Villa Park. Ne?
So sieht's aus. Und hatte das große Glück, dieses unfassbare Spiel von Manchester United dann auch zu sehen. Das war schon krass.
Die jetzt auch noch Arsenal geschlagen haben. Die krasser Run, ne?
Arsenal noch geschlagen haben.
Krass.
Den zweiten und den ersten besiegt.
Ja, ja, also hätte ich denen nicht zugetan. Jetzt wird es richtig spannend, wer da alles im Mix ist für die Champions League. Und bei den Summen, die da ausgeben, möchtest du, glaube ich, gerne in der Champions League sein, damit das Geld wieder reinkommt.
Absolut.
Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wir haben uns beide aus dem Gästeblog den Auftritt von Borussia Dortmund bei den Tottenham Hotspur angeguckt. Wir verraten euch nicht zu viel, begeistert waren wir nicht. Hättest du oder inwiefern hättest du jetzt mit dem Auftritt, so wie er war, wenige Tage später in Berlin gerechnet?
Gerechnet habe ich schon mit einer Reaktion, definitiv. Die war ja auch nötig und ich meine, das haben die Spieler ja auch angesprochen nach dem Spiel. Körperlichkeit, Intensität, Niko Kovac auch schon vor dem Spiel, er erwartet ein Kampfspiel und wenn du eines an der alten Försterei nicht erwarten kannst, ist es ein schönes Fußballspiel.
Ja.
Ich glaube, egal in welcher Konstellation Union Berlin da zu Hause spielt, das sagt ja auch unisono jeder. Kollegen, die da arbeiten und ich glaube, Steffen Baumgart erwartet das auch nicht von seiner Mannschaft. Also, dass es immer ein Kampfspiel wird und das haben die Jungs definitiv angenommen. Man durfte skeptisch sein im Vorfeld, definitiv, aber von Beginn an war sofort Intensität da, das hat gepasst und deswegen war ich eigentlich, ja, sehr, sehr gute Dinge.
Sehr schön. Wir beginnen wie immer mit den Schlagzeilen. Der Kicker schreibt, Can eröffnet cool, Bayer beendet bärenstark, BVB siegt souverän bei Union.
Die Sportschau macht es folgendermaßen. BVB nimmt humorlos 3 Punkte aus Berlin mit.
Der Tagesspiegel hinten kompakt, Tore durch Standards.
Und die Ruhrnachrichten machen es etwas länger. BVB-Kapitän Can in Berlin übel beschimpft, Union provoziert mit bearbeitetem Foto. Was war da denn los?
Ja, das war wirklich wild. Und wir können das ja, glaube ich, ich würde es jetzt nicht in Gänze auflösen, aber wir können sagen, bei Union Berlin im Social-Media-Team arbeitet eine Kollegin, die früher auch mal unsere Kollegin war. Und wir sind, also kann ich zumindest für mich sagen und ich glaube für dich auch,
freundschaftlich
verbunden. Ne? Also wir schätzen uns gegenseitig sehr. Ich habe ja aber bei Instagram noch die eine oder andere Nachricht geschickt, wollte mal wissen, was denn da so los war. Die Aufstellung. Ich hatte ja vorher, weil ich mir das Abschlusstraining in Dortmund angeguckt habe, schon euch einen Hinweis geschickt, ey, das könnte echt das Offensivtrio Silva, Gyrassi, Bayer werden. Ich fand, es hat auch ganz gut funktioniert, oder?
Ja, fand ich auch. Also klar, man sieht das dann. Wir waren jetzt nicht überrascht, weil du uns diesen Tipp oder Hinweis schon gegeben hast, aber das war auch Thema in der Mixed Zone nach dem Spiel bei den Journalisten. Hey, wie hat das denn funktioniert? Wie habt ihr denn das so gesehen? Das wurde Nico Schlotterbeck, glaube ich, auch gefragt. Mit Silva und mit Gyrassi, das gab es, glaube ich, erst einmal in dieser Bundesliga-Saison. Ich
weiß aber nicht, ob dann auch Bayer mit denen vorne gespielt hat. Ne?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Glaub, auf jeden Fall beide gemeinsam auf dem Platz. Das gab es erst einmal und ich fand, das hat wirklich sehr gut funktioniert.
Ja, weil es auch jetzt nicht, weil man immer, viele haben gesagt, ja, dann mach doch aus den beiden eine Doppelspitze. So war es halt doch dann eher wieder so der Wandspieler, der Turm mittendrin, Gyrassi. Und ich finde es auch okay, weil Bayer und Silva ja einen extrem großen Bewegungsradius, Aktionsradius haben. Und also das kann doch passen. Und ich finde es super, dass das jetzt mal ausprobiert wurde. Und wer weiß, vielleicht werden wir das in Zukunft häufiger sehen. Was wir gesehen haben, nach 10 Minuten liegt der Ball auf dem Punkt und wieder steht da ein sehr konzentriert und in sich ruhend wirkender Emre Can. Also die Älteren werden sich erinnern, der ist fast noch cooler als früher Michael Zorc, der alle Elfer für uns getreten hat. Also man macht sich keine Sorgen, wenn er da steht, oder?
Nö, 12 von 12 in der Bundesliga hat er verwandelt. Also den Mann kannst du antreten lassen. Mancher wird sagen, hätte er nur
damals. Boah, ja, erinnere mich nicht an Mainz. Ne? Das willst du sagen, ne?
Du hast
den Ball schon in der Hand hatte. Ja.
Ja.
Oh ja, der Stachel, der sitzt nach wie vor tief. Ja. Aber sagen wir es mal so, feste und platziert. So schießt er und ich habe auch das Gefühl, jetzt man merkt es jetzt, da hat der Torwart gedacht, so, oh, vielleicht lässt er mir was anderes und genau die paar Zentimeter haben ihm nämlich gefehlt, weil er sich nicht sofort abgedrückt hat. Also ich glaube, wenn Emre fest und platziert schießt, dann wird es halt auch schwer, sogar wenn
Aber ich glaube auch, wenn du 12 von 12 so ein Selbstvertrauen hast als Elfmeterschütze, da ist es dir eigentlich egal, was der Torwart macht, weil dann weißt du schon genau mit einer 100%igen Überzeugung, wo der Ball hingeht und dann kann der Torwart in das Eck springen, aber du wirst ihn so gut schießen, dass er nicht rankommt.
Zur Pause gab es eigentlich nur eine Sache zu bekritteln. Ich meine, das habe ich auch bei euch so ein bisschen durchgehört im Netradio, dass es halt nicht schon 0-2 steht, denn nach 18 Minuten gibt es halt diese Doppelchance, vielleicht ist es sogar eine Dreifachchance, weil ich sehe es ganz ehrlich so, also das Ding lief ja so, Metscher legt ab für Sehu, der zurück auf Bellingham, dessen Schuss wird geblockt, den Abpraller zieht Silva dann am Tor vorbei. Bin ich gespannt auf deine Meinung, meine Meinung, Metscher kann eigentlich auch schon selber schießen, also hätte meiner Meinung nach gerade mit seinem Wumms da eine gute Torchance gehabt und Job kann eigentlich auch wieder zurück auf Sehu legen, denn der ist in dem Moment frei. Der Gegenspieler hat sich dann in der Sekunde von ihm gelöst, hat er aber nicht gesehen. Wie siehst du das?
Ja, total. Ich meine, egal wie du es drehst und wendest, am Ende musst du da einfach ein Tor schießen oder das 2-0 machen. Und Felix hätte das wahrscheinlich auch, er hat ja den Ball auch hervorragend erobert. Das darf man ja nicht vergessen bei dieser Aktion. Gegen Querfeld war das, der den Ball ein bisschen vertändelt hat, aber er hat auch gut nachgesetzt. Und irgendeiner muss ihn halt reinschießen, egal wer es am Ende ist. Das hätte schon das 2-0 sein müssen. Mhm. Und dann haben wir ja auch im Netradio gesehen, oder jeder, der das Spiel geguckt hat, Union Berlin hat dann mehr Ballbesitz bekommen. Ne? Mehr, als sie üblicherweise haben in der Bundesliga. Über 50% Ballbesitz hatten die. Boris und ich haben dann auch gerätselt, ist das jetzt Absicht? Ist das jetzt der Matchplan, den Ball zu überlassen? Weil man schon gesehen hat, über die gesamten 90 Minuten, und nicht erst jetzt am Samstag, sondern auch in den Spielen zuvor schon, was die jetzt nicht können, ist Fußball spielen. Ne? Wenn du den Ball eben lässt, genau das, was Borussia Dortmund gemacht hat. Sondern was du nicht machen darfst, das ist auch häufig passiert, wurde nicht bestraft, Standardsituationen zulassen. Da gab es wirklich einige, da war es auch anfangs ein, zwei Mal gefährlich, da musste Greg auch einmal eingreifen, vor dem 1-0.
Ja, den und hält er sogar fest.
Den hält er fest. Eine
starke Parade.
Genau.
Ja.
Und da haben sie für meinen Geschmack ein bisschen zu viel angeboten und auch gefoult. Glücklicherweise Union Berlin an diesem Tag auch in ihrer Paradedisziplin nicht gut.
Also du würdest auch sagen, so je länger die erste Halbzeit dann dauerte, mir war der BVB dann irgendwann ein bisschen zu passiv. Also wir werden jetzt nicht die Hintergründe, du hast gerade schon gesagt, kann das Matchplan gewesen sein? Lass die doch jetzt auch, jetzt zeigt ihr mal, was ihr drauf habt. Wissen wir nicht. Okay, dann zweite Halbzeit. Man muss sagen, weil du gerade Standards sagst, unsere Ecken bleiben eine echte Waffe. 0-2 Schlotterbeck. Erinnert mich sehr an das, was Arsenal jetzt schon länger sehr erfolgreich in der Premier League macht. Also sehr scharf, sehr nah vors Tor. Torwart wird geblockt. Im Moment echt ein sehr, sehr probates Mittel.
Total, habe ich beide auch gefragt. Hören wir nachher, glaube ich, auch nochmal.
Ja, ja, Schlotti und Julian.
Genau, ja, ja. Ja. Das funktioniert ja wirklich richtig gut. Gegen Bremen ja auch schon erfolgreich gewesen und jetzt Union Berlin wieder. Und er schießt die, er hat, glaube ich, mit den Ruhrnachrichten noch ein Interview geführt. Er sagt, er schießt die jetzt ein bisschen präziser, ein bisschen fester auch. Und das ist das, was du, glaube ich, auch bei Arsenal beobachtest mit Saka, der ja da sehr, sehr, sehr viele Ecken auch schießt. Und am Sonntag auch wieder erfolgreich gewesen. Das 2-2 per Ecke dann auch Arsenal gemacht gegen Man United. Und ja, das ist ein absolut probates Mittel derzeit, definitiv. Ja.
Es ist halt krass, wie viele Spieler jetzt im 5-Meter-Raum geparkt werden. Und Greg hat sich da auch schon zu geäußert. Für einen Torwart ist es, glaube ich, echt grenzwertig, weil früher wurde der Torwart, also nicht in England, aber in der Bundesliga halt immer irgendwie geschützt. Das ist jetzt irgendwie so ausgefasert. Jetzt kriegst du halt als Torwart nicht mehr so viel gepfiffen. Aber es ist natürlich, also...
Ich
Wahnsinn,
auch,
wie gefährlich jetzt plötzlich Ecken
Gräfe, der ja, glaube ich, bei den Kollegen...
Der hat sogar gesagt, es wäre abseits.
Der Bild,
ne?
Genau. Ja, der sagt, das musst du eigentlich wegpfeifen, weil da eben, ich weiß jetzt genau, wer von uns da stand. Einer stand da auf jeden Fall. Was auffällig war vor der Ecke, dass sich eben Schlotterbeck, Anton und noch ein Dritter, den habe ich jetzt nicht im Kopf, am langen Pfosten aufgehalten haben. Und dann Bayer kurz gekommen ist und der Ball wirklich auf den langen Pfosten flog, genau dahin, wo die drei standen. Und Schlotti war es am Ende, der den Ball ja aus sehr spitzem Winkel dann auch...
In gut geköpft, wollte ich gerade sagen, genau, da muss er reinpassen. Ja, ja, ja. Dann die Szene, in der das Berliner Publikum, ja, ich sag mal, die gute Kinderstube so ein bisschen vergessen hat. Ja. Jetzt, weil du auch im Stadion warst, war das jetzt wirklich nur in Anführungsstrichen dieser eine Schubser? War das eine Geschichte, die sich so aufgebauscht hat? Wo kam das her?
Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Also nach dem Spiel. Jetzt bin ich nach dem Spiel, aber fange trotzdem weiter vorne an, weil die Kollegen von Union Berlin, die waren schon mal mit dem Elfmeter nicht zufrieden. Mhm. Da ging es schon mal los. Ne? Und dann waren die unisono einer Meinung, das ist eine rote Karte, dieser Schubser. Ne? Das sieht man natürlich mit der Vereinsbrille immer ein bisschen anders. Ich finde da Gelb auch total angemessen.
Ja.
Maximal. Eine rote Karte ist das für mich auch nicht. Was bei Emre schon dann so ein bisschen, der hatte so ein kleines Privatduell mit Ansa da vorne drin. Das hat er, glaube ich, sehr deutlich für sich entschieden. Aber nach dieser Rudelbildung und nach dieser gelben Karte lag er halt auch 2-3 Mal, einmal auch noch länger im eigenen 16er. Und dann gab es eben diese eine Situation, ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt bei Social Media, hat er, glaube ich, gepostet, dass er da einen blutigen Stutzen hat. Das ist da, glaube ich, passiert. Und dann legt er sich hin und dann kommen Schlotti und Anton dazu, der Schiedsrichter kommt dazu und er dreht und wendet sich und zeigt eben auf diese Wunde. Aber alle winken raus, bitte keine Sanitäter, bitte keine Sanitäter. Und das war die Szene, die das dann nochmal so richtig aufgebauscht hat und es dann zu diesen ja nicht so ganz schönen Gesängen kam anschließend.
Ja. Ja, und dann noch ein sehr schönes 0-3. Und ich merke, ich werde alt, denn ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kenne das Anime nicht, aus dem Maxi Bayers Jubel bestand. Du?
Ich auch nicht. Und der Witz ist, ich hätte ja gerne mit ihm gesprochen. Der hat mich ein bisschen verarscht nach dem Spiel. Ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich mit ihm sprechen und ihn genau das fragen, weil ich nicht genau gesehen habe, was er da gemacht hat. Ob es wieder irgendwie der Darts-Jubel war oder irgendwas mit Anime. Aber er ist erst rein und meinte, er kommt gleich. Dann ist er raus, hat ein Trikot rausgebracht. Dann ist er zurück und meinte, der Trainer muss noch was sagen. Da war der Trainer aber noch draußen. Ich glaube, der wollte einfach nicht. Im Flieger habe ich ihn auch nochmal gefragt. Du, wann kommst du eigentlich zum Interview?
Hat er nur gedacht, was hat er gesagt?
Ja, gleich.
Ja, dann ist easy. Und wenn man am Ende noch 3 kriegt, geht's ja. Ne? Aber ich kenne das Spiel.
Aber zu diesem 3-0, Steffen Baumgart, der stand direkt neben uns in so einer Box und war beim Interview. Mit dem ZDF war es, glaube ich, und da hat er dann auch gesagt, ja, Dortmund besser, bla bla, und er wäre gerne enttäuscht, aber wenn man dieses 3-0 sieht, wie das herausgespielt ist und dann diese Baumgartsche, das ist dann schon gut.
Ich mag ja seine Art. Ne? Ja, ja. Also ich muss auch sagen, so auch der Kwasniok bei Köln, jo, die machen manchmal Schlagzeilen. Ich glaube, da freut sich jetzt deren Kommunikationsabteilung nicht so sehr. Aber da kann man zumindest sagen, das kommt aus dem Bauch raus. Das ist alles echt.
Das ist ehrlich.
Erzählen, ne? Ja, muss ich auch sagen. So, wo wir schon bei der Mixed Zone sind, nach dem Spiel war ja viel die Rede davon, das harte Spiel der Berliner und so deren lange Bälle zu spiegeln, dass das möglicherweise der Schlüssel von Borussia Dortmund war. Man muss auch sagen, wir haben schon drüber gesprochen, wir haben da ja in dem Stadion auch nicht immer gut ausgesehen. Also würdest du sagen, war es so dieses Adaptieren, heute wird's dreckig, also spiel mal dreckig?
Ja, musst du auch, wenn du da versuchst, schön zu spielen. Man muss auch mal gucken, Union Berlin, die haben gegen Bayern München zu Hause 2-2 gespielt. Die haben Stuttgart geschlagen, im Rückspiel in Stuttgart unentschieden gespielt. Die haben Leipzig zu Hause geschlagen. Bei Hoffenheim weiß ich es jetzt nicht genau, aber die haben auf jeden Fall 3 Top-Mannschaften zu Hause geschlagen bzw. nicht verloren. Also da musst du dann auch erstmal so souverän und glatt 3-0 gewinnen.
Ich meine, Schlotti hat bei dir im O-Ton auch gesagt, dass für ihn mit das schwerste Auswärtsspiel der Saison ist. Ne?
Ja.
Gut, wenn wir schon drüber sprechen, dann können wir uns jetzt auch mal anhören. Und zwar, ich hoffe, ich kriege es noch auf die Reihe, Emre Can, Nico Schlotterbeck und Julian Riasson, richtig?
That's it.
Dann kommen die jetzt.
Emre, Glückwunsch. 3-0 bei Union Berlin. Inwiefern war das heute einer der souveränsten Siege der Saison?
War einfach Männerfußball. Es war ein geiles Spiel von uns. Wir haben echt gut dagegen gehalten, muss ich jetzt sagen. Und das muss unser Anspruch eigentlich immer sein. Also, du in der Bundesliga kannst klar guten Fußball spielen, aber erstmal musst du kämpfen, dagegen gehalten. Und das haben wir heute über 90 Minuten gezeigt, finde ich. Ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und verdient auch 3-2 gewonnen.
Ich glaube, es ist mit das schwerste Auswärtsspiel der Liga. Kommt viel über den Kampf, viel über lange Bälle. Das haben wir heute angenommen. Wir haben Erwachsenenfußball gespielt und das war heute, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wieso wir gewonnen haben.
Ein gutes Spiel insgesamt von uns. Wir wussten, dass es ein Kampf wird, haben wir auch angenommen und ja, sehr gute Anfangsphase gehabt. Dann haben die in der ersten Halbzeit ein bisschen Standards, wo die stark sind, haben wir zu viele zugelassen, aber am Ende haben wir es gut kontrolliert. 3-0 gewonnen, ist nicht einfach hier. Ja, wissen wir alle, davon ist es gut.
Warum war das heute auch die richtige Reaktion auf Dienstagabend?
Weil wir gewonnen haben, wir haben 2-0 gespielt. Und wie gesagt, wir haben Männerfußball gespielt. Das haben wir am Dienstag gar nicht hinbekommen. Wir haben uns so ein bisschen überrannt lassen in der ersten Halbzeit in Tottenham. Das haben wir heute echt besser hinbekommen. Haben in den ersten 20 Minuten gute Kombination gemacht. Es war nicht leicht, aber im Endeffekt steht ein 3-0 da und 3-0 steht schon gut da in Berlin.
Wie ich auch eben gesagt habe, es war heute schon Männerfußball. Hier in Union zu spielen, das ist nie einfach. Die spielen viele lange Bälle, muss gut dagegen halten, muss beim ersten, zweiten Ball immer da sein, muss die Standards gut verteidigen. Und das haben wir heute einfach super gemacht. Und alle Spieler, die auf dem Blatt standen, haben alles gegeben für die Mannschaft. Und so muss es sein. Und deswegen ein Riesenkompliment an die Mannschaft.
Die Kombination Ryerson, Ecke auf Schlotterbeck, das funktioniert ja richtig gut in den letzten Wochen.
Ja, Schlotti hat vielen ersten Kontakt gehabt von meinen Ecken, von meinen Freistößen. Ja, es ist sehr schön zu sehen, wenn er reingeht. Ja, hat er gut gemacht.
Die passt, ja. Ich hatte noch gegen Frankfurt eine. Auch gegen Pauli hatte ich noch ein dickes Ding. Der Julian serviert sie mir gerade auf den Kopf. Kann so weitergehen. Ich hoffe, dass ich die nächsten Wochen weitere Tore schießen kann. Deswegen passt es schon.
Emre Can, zweikampfstärkster Spieler. Ich hatte insgemein das Gefühl, du hattest richtig Spaß an diesem Spiel. Mit deinen Gegenspielern, aber auch mit den Zuschauern dann hinten raus.
Ja, klar, ich versuche mich immer reinzuhauen. Manchmal gelingt es mir mehr, manchmal weniger. Und heute habe ich es auch versucht. Und ich glaube, es liegt mir, Zweikämpfe liegen mir und deswegen freut es mich, wenn ich einige gewonnen habe.
Für dich als Verteidiger hinten zu null, vorne ein Tor geschossen, das perfekte Spiel?
Ja. Ja, nee, ich freue mich. Ich habe gerade ein gutes Gefühl im gegnerischen Box. Ich komme gerade oft hin. Ich glaube, letzte 7 oder 8 Spiele jetzt 3 Tore gemacht. Bin da extrem happy. Aber noch mehr freue ich mich über das zu null Spiel, weil ich glaube, das ist schon das, was uns auszeichnet, diese Saison.
Ja, man merkt so, der Stachel vom Tottenham-Spiel, der sitzt bei Schlotti noch tief, auch wenn er sich nur nebenbei dazu geäußert hat, aber es klingt noch so durch. Aber auch in dem Wettbewerb in der Champions League können die Jungs ja ein neues Ausrufezeichen setzen und damit sind wir natürlich beim Heimspiel thematisch gegen Inter. Ich bin immer davon ausgegangen, so im Vorfeld, das wird das Spiel, bei dem sich dann am Ende entscheidet, ob wir unter die ersten 8 kommen, also um die Playoffs drumherum oder nicht. Jetzt müssen wir sagen, den Klimax gibt es nicht, weil ich glaube, die Chancen sind sehr, sehr theoretisch, dass wir noch unter die ersten 8 kommen. Wie siehst du die Ausgangslage?
Ja, ich meine, du hast es mehr oder weniger schon dargelegt. Ne? Also ich glaube, ich habe letztens mal, saß ich mit einem Kollegen in der Küche, der hat dann von Opta, die rechnen das immer aus, die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass wir noch unter die ersten 8 kommen, liegt bei?
Keine Ahnung, 0,9%?
ein bisschen mehr. Einem. Wahrscheinlich haben sie aufgerundet, okay, weil sie keine Kommazahlen da reinschreiben. Ja, also es ist praktisch ausgeschlossen. Für Inter sieht es ähnlich aus. Also auch nicht viel besser. Die werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch in die Playoffs müssen. Worum es aber geht, und das darf man bei all dem, Top 8 reicht nicht mehr, es geht ja eigentlich um nichts mehr, nicht vergessen, es geht schon noch um was. Es geht darum, das Heimrecht in den Playoffs zu sichern. Sprich, du musst unter die ersten 16 kommen, also 9 bis 16. Das muss das Ziel sein, dass du dann eben im Rückspiel in den Playoffs Heimrecht hast.
Und ich finde auch anders als in der letzten Saison, als sich einige ja echt verschluckt haben, also in meiner Erinnerung waren das zum Beispiel auch Real Madrid oder PSG, ich weiß nicht, Manchester City auch, die waren ja relativ
weit gegen Man City.
Ja, genau.
In Playoffs.
Ja, genau, die waren ja. Und dieses Mal habe ich so ein bisschen das Gefühl, so wie ich die Tabelle im Kopf habe, ist es aber schon so, dass du das Gefühl hast, du willst schon, wie du sagst, zwischen 9 und 16 sein, weil da, also jetzt abgesehen davon, Heim- und Auswärtsrecht, habe ich nicht das Gefühl, gut, mal schauen, wie wir Mittwochabend da stehen, dass da so ein wahnsinnig dicker Fisch noch auf dich warten wird. Also das glaube ich nicht. Also es macht aus doppelter Sicht Sinn, dieses Spiel zu gewinnen. Vielleicht sogar aus dreifacher, weil du kriegst auch eine schöne Prämie in der Champions League, wenn du Spiele gewinnst. Du hast die Auswärts-Heim-Regel hoffentlich zu deinen Gunsten. Und naja, dann heißt der Gegner vielleicht nicht Manchester City oder, keine Ahnung, irgendwas ähnlich Großes. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe mal nochmal reingeguckt, also wie es bei Inter gerade aussieht, wie der Kader gerade aussieht. Boah, das ist schon, also da kannst fast zwei Serie A-Mannschaften draus machen. Wie siehst du das?
Naja, ich meine, die waren letztes Jahr im Finale. Gut, das ging ordentlich in die Hose, aber das musst du erstmal dahin schaffen, ins Champions-League-Finale. Die sind Meister, sind jetzt auch wieder souverän Tabellenführer. Also da muss man schon sagen, da steht schon ordentlich Qualität auf dem Platz, definitiv.
Ja, 6-2 haben sie gewonnen, allerdings auch gegen den Tabellenletzten Pisa. Bereits am Freitag war das Spiel, also kommen auch gut ausgeruht hierhin.
Wobei sie lagen 0-2 zurück.
Ja.
Und da habe ich mal geguckt, die hatten am Ende einen X-Goal-Wert von über 5.
Ah, okay. Die anderen, oder?
Nein, Inter dann am Ende. So. Also, wie gesagt, die lagen früh 2-0 hinten, aber dann am Ende sind sie da immer noch über den schiefen Turm drüber.
Ja, was ich beeindruckend finde, ist, dass der 37-jährige Jan Sommer immer noch eine Bank im Tor ist. Vorne knipst Lautaro Martinez, den werden die allermeisten von euch kennen, genauso wie Marcus Thuram. Vielleicht noch nicht den jungen Franzosen Bonny, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der da auch mitmischt. Und natürlich zwei alte Bekannte, die kennt ihr, Henrik Mkhitaryan und Manuel Akanji, die bei Inter aufgeschlagen sind und ja, nach wie vor echt torgefährlich ist und bleibt der 31-jährige Hakan Çalhanoğlu. Ich denke vor allen Dingen bei Standards, geiler Schuss. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Tore er schon gemacht hat, aber es ist wieder auch einiges diese Saison. Ja, und dann auch beeindruckend Abwehrmann. Also er ist ein Abwehrmann, Federico Di Marco, trifft auch immer mal wieder. Also es ist einfach, ich wiederhole mich da, ein bärenstarker Kader. Die haben ganz viel Qualität, die von der Bank kommen kann. Und unsere Pressekonferenz könnt ihr euch mit Niko Kovac und Gregor Kobel 14 Uhr, wahrscheinlich heute, geben auf BVB TV und auf unserem YouTube-Kanal streamen wir natürlich, wie ihr das kennt, live.
Vielleicht nochmal eine Info zu Inter. Ja. Was die Champions League betrifft, die hatten relativ einfache Gegner zum Einstieg, haben aber die letzten drei Spiele allesamt verloren. Atletico Madrid, Liverpool und jetzt zuletzt zu Hause gegen Arsenal.
Ja, sie sind ja auch, also sie waren ja auch wirklich eine Mannschaft, die immer oben mit dabei war, genau, und die dann halt, wie du sagst, sich sehr ärgern werden, dass sie diese Top-8-Position, wo sie sich gedacht haben, alles klar, das wird was, jetzt halt verspielt haben. Ja, also die kommen natürlich dann auch mit Ärger hier hin. Und ja, das bringt mich eigentlich sozusagen zur Abschlussfrage, was diesen Block angeht. Was würdest du denn sagen? Also es ist ja interessant, was wir in dieser Saison für ein Bundesliga, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ein Bundesliga-Gesicht und für ein Champions-League-Gesicht zeigen. Bei uns war es ja auch so, dass es in der Champions League auch eher sehr gut ausgesehen hat. Dann kam Bodø/Glimt, dann kam Tottenham. Und jetzt ist so die Frage, was sehen wir denn für ein BVB am Mittwoch? Das ist wie eine Glaskugel gucken, ne?
Ja, total. Und die Mannschaft hat ja häufig gegen bessere Mannschaften dann auch bessere Leistung gebracht. Das mag manchmal sagen, ja, Tottenham, aber Tottenham war nicht gut.
Nee.
Tottenham war auch schlecht aufgestellt. Das war keine gute Mannschaft. Die haben jetzt auch wieder 2-2 in Burnley gespielt.
Wahnsinn,
am Wochenende. Also es ist nicht so, dass das eine Top-5-Mannschaft in der Premier League ist. Ganz und gar nicht. Das war eine schlechte Mannschaft.
Ja.
So, und da, das war das schlechte Gesicht. Und ich hoffe, gegen Inter, gegen eine stärkere Mannschaft, auch magische Nacht, Heimspiel, Signal Iduna Park, Champions League. Das ist ja immer noch mal ein bisschen anders. Und ich glaube, du brauchst für diesen Wettbewerb, um einfach auch nochmal die Playoffs, die kommen ja dann sofort.
Ja.
Mitte Februar geht es da ja direkt los.
Vor und nach dem Spiel gegen Leipzig, ja.
Genau, ja, auch unangenehm, könnte man sagen, dass du da genau nach Leipzig musst, die überhaupt nicht da irgendwie teilnehmen international. Das ist aber ein anderes Thema. Aber ich glaube schon, dass du da in der Champions League nochmal so einen guten Abschluss auch möchtest. Die Leute nochmal mit einem guten Gefühl nach Hause schicken möchtest.
Absolut. Und man muss auch sagen, es ist von der, also wenn wir das am Mittwoch die Aufstellung dann so ungefähr anderthalb Stunden vorm Spiel sehen werden, dann wirst du halt auch gucken und wirst sagen, boah, da sind ein paar gute Namen dabei auf beiden Seiten. Nee, ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel, wird mit Sicherheit auch, behaupte ich jetzt einfach mal, viele Tore geben, auch wenn das nicht typisch für eine italienische Mannschaft ist. Aber ja, ich bin davon fest überzeugt, dass wir eine großartige Europapokalnacht in Dortmund erleben werden. Und das, was die Jungs nach dem Spiel bei Union gesagt haben, lässt ja auch darauf schließen, dass die extrem viel Bock auf dieses Duell haben. Wir gehen allerdings weiter zum Handball, bleiben allerdings in der Champions League, wo es richtig, richtig rund läuft für unsere Handballerinnen. Jetzt mal abseits von den Männern, die gerade EM spielen. Also unsere Handballdamen waren in der Champions League unterwegs und haben in Norwegen gewonnen. 31-30 bei Storhamar. Und es war ziemlich, also wie das Ergebnis schon schließen lässt, es war am Ende richtig dramatisch.
Ich habe mich noch gefragt, als ich vorhin in Brakel war, warum stehen da so viele Autos der Handballdamen?
Also die Mädels, auf dem genau.
Die hatten wohl gesehen. Irgendwo ein Auswärtsspiel und da steht's, ein Auswärtsspiel in der Champions League in Norwegen. Auch schön um die Jahreszeit.
Ja. Was das Krasse ist, ist, wenn ich dir den Halbzeitstand sage, 19-11, dann weißt du, dass das eine überragende erste Halbzeit war, ein komfortables Polster, aber im Handball, da schmilzen Vorsprünge halt auch gerne mal schnell. Und genau das ist passiert. Also erstmal nach der Pause sogar noch mit 24-15, also mit 9 Toren Vorsprung geführt. 10 Minuten vor Schluss war Storhamar aber dann schon bis auf 5 Treffer reingekommen. Und dann, ja, wurde es nochmal so ein richtiger Nailbiter, wie man sagt. Also Storhamar mit einer offenen Deckung, da ist der BVB nicht mit klargekommen. Ziemlich von der Rolle am Ende, aber dann halt die große Erleichterung. 31-30 und wir waren damit die Chance auf die Playoffs. Weiter geht's aber in der Bundesliga. Wann genau?
Am Mittwoch mit einem Nachholspiel in Zwickau.
Und wir sind beim Tischtennis. Spätestens seit dem Überraschungserfolg gegen Saarbrücken läuft es ja wirklich richtig gut bei unserem Bundesliga-Team. Am Samstag haben die Jungs auch noch den deutschen Meister aus Ochsenhausen geschlagen. Stefan, weil du dich in der Ecke auskennst, wie spricht man es richtig aus?
Ochsenhause.
Mit 3-1 geschlagen. Der BVB musste also nicht mal in das entscheidende Doppel. Und wir haben jetzt das große Glück, am Telefon eine echte Fachfrau zu haben, nämlich die Chefin von dem ganzen Laden, Ursula Reitemeier. Hallo.
Ja, guten Tag. Freue mich, dass ich bei euch sein darf.
Wir freuen uns auch. Wie war denn dieses Spiel aus Ihrer Sicht? Weil ich weiß ja aus Erfahrung, Sie sind da immer sehr nervös.
Ja, ich bin seit Saarbrücken nicht mehr ganz so nervös. Das heißt, ich war schon vor dem Saarbrücken-Spiel nicht nervös. Oder verglichen, ja. Vergleichbar nicht nervös. Weil wir das Spiel gar nicht gewinnen mussten. Wir hatten ja schon eine ganz gute Ende der Hinrunde hingelegt und wir sagen eigentlich, waren wir schon relativ safe und Saarbrücken stand nun wirklich nicht, überhaupt nicht bei uns auf der Liste. Und deswegen bin ich da, okay, großes Spiel, das heißt, überaus verkauft sind wir gewesen. Sowas macht natürlich immer im Vorfeld einen Haufen Arbeit, weil der Fan Sendong da war. Aber keine Nervosität mit Blick auf die Punkte, ja, die wir immer holen müssen.
Also der BVB und quasi im grünen Bereich schon.
Ja, schon im grünen Bereich, mehr oder weniger. Und wie gesagt, das Spiel stand überhaupt nicht auf der Liste. Und dann kam ja noch hinzu, dass wir ohne unsere Nummer 1 gespielt haben, ohne Anders Lind,
gegen Saarbrücken,
weil der international noch unterwegs war. Und von daher, wir hatten überhaupt nichts zu verlieren. Und als wir, das weiß ich noch, den ersten Punkt, den der Christian geholt hat, wir führten 1-0, Da habe ich gesagt, so, jetzt haben wir unser, ist ein Heimspiel gewesen, jetzt haben wir im Grunde genommen unser Soll und dann haben wir erfüllt, wir kriegen keine Klatsche.
Ne? Ja.
So. Ja, und dann entwickelte sich das Spiel so, wie es sich entwickelt hat. Van Zedong holte standesgemäß ohne Satzverlust 2 Punkte und den Rest hat die Mannschaft von Borussia Dortmund geholt. Ne?
Ja, unter anderem halt auch Adam Schudi in seinem Einzel. Und der hat ja jetzt auch wieder am Wochenende in Ochsenhausen sein Einzel gewonnen. Das ist so euer heimlicher Punktegarant, oder?
Ja, ist er geworden. Ne? Das muss man auch mal ganz offen sagen, der Hauptgrund, man kann ja sagen, eine Linkshändermannschaft. Der Hauptgrund, warum wir Adam nach Dortmund wieder zurückgeholt haben, der hat ja schon mal bei uns in der zweiten Liga gespielt, war, dass wir, natürlich wussten wir von seiner Qualität, ganz klar. Aber es war, dass er Rechtshänder war. Das heißt, wir hatten in unserem ersten Jahr in der TTBL so viele Spiele, knapp 3-2 verloren, weil wir immer nur einen Linkshänder doppelt stellen konnten. Und das ist ein sehr großer Nachteil im Doppel. Und da hat Evgeny die erste Verpflichtung, die wir gemacht haben, war ein Rechtshänder und zwar mit Blick auf das Doppel. Und da hat er natürlich, Schudi ist ein unglaublich guter Doppelspieler, hat er natürlich bis jetzt auch immer geliefert, wenn er im Doppel gestanden hat. Aber jetzt kommt eben noch das Großartige hinzu, dass er auch als Einzelspieler, also ja, man könnte schon fast sagen, Erfolgsgarant ist. Ne?
Ja, war ja zum Beispiel, das fand ich interessant, hat Timo Boll ja auch gesagt, war ja vor dem entscheidenden Doppel gegen Saarbrücken. Ja, ich sehe das Dortmunder Doppel ein bisschen besser als das Saarbrücker und das spielt ja genau auf das an, was Sie gerade gesagt haben. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu dem Spiel am Samstag in Ochsenhausen. Überraschend verliert unsere Nummer 1 Anders Lindt sein erstes Spiel, das Auftaktmatch. Dann gewinnen aber Adam Schudi, Christian Karlsson und Anders Lindt dann eben sein zweites Einzel. Also das Ganze geht 3-1 aus. Und das bedeutet jetzt, wenn man auf die Tabelle schaut, nach 14 Spielen steht der BVB auf Platz 6 in der Bundesliga, punktgleich mit dem 4. aus Bergneustadt. Wenn ich Ihnen das jetzt vor, sagen wir mal, 5 Wochen erzählt hätte, was hätten Sie mir da geantwortet?
Ja, vor 5 Wochen war ich sehr nervös. Also da hätte man mich nach sowas nicht fragen dürfen. Aber zu Beginn der Saison, da gibt es ja eine interne Wette zwischen Evgeny, Fadejew, Nicole Gese und mir. Und ich habe insgesamt habe ich uns auf Platz 5 gesehen, Evgeny auf Platz 9 und Nicole Gese auf Platz 8. So gesehen bin ich eigentlich am nächsten dran, was die Wette angeht. Aber die, was ja jetzt mitgegeben ist, wir spielen ja am Wochenende auch gegen Bergneustadt. Wir spielen jetzt zumindest, sage ich mal, 1-2 Wochen, muss man mal sehen, wie das alles ausgeht. Spielen wir jetzt erstmal um die Playoffs mit, ne? Mhm. Und also das, wenn man mich das vor 5 Wochen und auch vor 3 Wochen oder überhaupt irgendwann gefragt hätte, das hätte ich gar nicht ernst genommen. Ne? Ja, weil ja auch nicht alle bei uns immer zur Verfügung stehen, gibt es unterschiedliche Einsatzzeiten und Anzahl der Spiele, die absolviert werden müssen von den Einzelnen. Also Playoff, das war nicht auf unserer Agenda. Wir wollten etwas besser stehen als im vergangenen Jahr. Das heißt, wir wollten so Schritt für Schritt uns ein bisschen nach oben arbeiten. Ne?
Jetzt sieht es nach einem großen Schritt aus. Ist doch auch schön.
Ja, und dies hier, das war jetzt ein Riesenschritt, weil ich wenn ich richtig zähle, haben wir jetzt, glaube ich, 5 Spiele in Serie gewonnen.
Das ist so, ja.
Ja. Und das ist ja ein Haufen. Ne? Ich habe heute in der TDBL gelesen, wir wurden da, ich glaube, Mannschaft der Stunde oder sowas haben sie uns genannt. Ne? Das ist natürlich auch was, was uns niemand zugetraut hat.
Sehr ja, schön. Und diese Mannschaft der Stunde bekommt ja auch einen Neuzugang. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Wim Verdonschot.
Ja,
so ist es richtig.
Verdonschot, genau.
Ja, Tischtennis-Fans werden den Namen wohl kennen. Er war ja schon mal beim BVB.
Dortmunder Junge.
Von ja. 2020 bis 2024. Warum habt ihr ihn zugeholt?
Ja, wir hätten ihn auch gerne behalten. Wir wollten ihn ja gar nicht abgeben. Das Problem ist aber gewesen, er war noch nicht ganz so weit, als wir aufgestiegen sind vor anderthalb Jahren. Und wir hätten ihm zu wenig Einsatzmöglichkeiten in der TTBL geben können. Es wäre nicht genug gewesen, ihn pro Saison da 3-4 Mal an den Tisch zu lassen. Er war ja im Alter von 18 Jahren, er muss jede Woche an den Tisch. Und da war einfach die Überlegung, er hatte bei uns ja in der zweiten Bundesliga an 5 gespielt, also im unteren Parkkreuz. Und zwischen dem unteren und oberen Parkkreuz in der zweiten Liga ist nochmal ein sehr großer Unterschied. Und so ist er dann nach Velbert gegangen für 2 Jahre und hat dort im oberen Parkkreuz der zweiten Liga gespielt und natürlich auch hervorragende Bilanzen sich dort erarbeitet und hat jetzt auch internationale Turniere gewonnen. Ich glaube, das erste WTT-Turnier ist noch gar nicht so lange her. Mit den Punkten, da liegt er jetzt bei 2500 Punkten. Das ist enorm für so einen jungen Burschen. Und jetzt ist er einfach so weit, dass er zurückkommen kann. Ne? Das heißt also, dass wir ihm regelmäßige Einsätze in der TTBL garantieren können. Und das ist vorher nicht gewesen. Das wäre für seine sportliche Entwicklung nicht das Richtige gewesen.
Kann man heute sagen, der Wim ist eines der größten Talente im Tischtennis in Deutschland?
Für mich ist er das größte Talent. Das kann natürlich auch ein bisschen subjektiv sein, aber es wird ja immer oft so zwischen, sag mal, wird gesagt, die beiden größten Talente, die wir zurzeit haben, sind an Bertelsmeier und der Wim und Verdonschott. Und wenn ich zwischen diesen beiden wählen müsste, würde ich den Wim vorziehen, beziehungsweise als eigentlich aus meiner Sicht als größeres Talent noch beschreiben, weil er diese unglaubliche Spielfreude am Tisch zeigt. Ne? Und das ist ein Pluspunkt, den man wirklich nicht unterschätzen kann. Er ist natürlich auch ausgesprochen trainingsfleißig, das weiß ich, das berichten mir alle. Aber dieser Trainingsfleiß entsteht eben durch diese ungeheure Spielfreude. Der will nichts anderes. Ne?
Das kommt mit Sicherheit sehr gut bei den BVB-Fans dann in der kommenden Saison an in der Brückmannhalle. Spielfreude sehen wir natürlich sehr gerne im Tischtennis. Einmal noch, letzte Frage. Sie haben es schon gesagt, Sonntag geht's nach Bergneustadt. Der punktgleiche Tabellenvierte, schafft Borussia Dortmund auch den 6. Sieg in Folge oder ist das jetzt vermessen?
Ja, ich wage da gar keine Prognose, weil ich meine, wir treten mit, denke ich, wenn nichts dazwischen kommt, kann natürlich noch eine Verletzung oder eine Grippe oder was weiß ich dazwischen kommen, ist ja noch bis Sonntag ist ja noch fast eine ganze Woche, da kann noch immer viel passieren. Aber wenn wir vollzählig oder in Bestaufstellung, besser gesagt, in Bestaufstellung antreten, dann ist es mindestens ein Spiel auf Augenhöhe. Und da sind die Jungs jetzt auch so heiß, dass sie dann, wenn sie die Chance haben, die Chance auch ergreifen wollen. Also das kann ich sagen, die Jungs sind heiß geworden.
Sehr schön.
Eine Frage habe ich noch für alle, die hinwollen. Ja. Wo liegt Bergneustadt?
Im Bergischen.
Neustadt in den Bergen, oh Bergneustadt, alles klar.
Das ist eine 40-Minuten-Fahrt von Dortmund, irgendwie, weiß ich nicht, Richtung Düsseldorf und dann geht das da ins Bergische irgendwie rein. Also jetzt die genaue Wegbeschreibung, also Lüdenscheid, Lüdenscheid-Nord könnte ich besser beschreiben.
Ja, für alle, die es da nicht hinschaffen, es gibt ja auch einen Streaming-Anbieter, der alle Spiele der Tischtennis-Bundesliga überträgt mit 3 Buchstaben. Es ist nicht Sky. Und da könnt ihr das Spiel natürlich im Prinzip auch gucken. Ja. Ich bin gespannt, wo die Saison noch hingeht, weil ich habe das ja natürlich auch, wir haben ja das ein oder andere Mal in diesem Podcast auch intensiver über unsere Tischtennisabteilung gesprochen und haben das natürlich auch von Anfang an gesagt, also manches Mal werden die Früchte vielleicht ein bisschen zu hoch hängen, gerade für eine Mannschaft, die erst die zweite Saison in der Bundesliga spielt, aber Stand jetzt würde ich wirklich sagen, ja, müssen ihnen ja mehrere Steine vom Herzen gepurzelt sein, wie die letzten Wochen verlaufen sind. Und so ein bisschen hört man das auch durch. Sie sind im Moment wahrscheinlich auch sehr, sehr stolz, oder?
Ja, ich habe zur Mannschaft noch in Mannschaftschat reingeschrieben, dass ich mich im Augenblick vor ihnen verneige, ne? Vor dem, was sie da geleistet haben. Und zwar als gesamte Mannschaft, ne?
Ja. Ja, das ist auch wirklich ein tolles. Also wir haben über Saarbrücken gesprochen, da war wirklich die Hölle los, da ist die Decke weggeflogen von der Halle, dass wir diese Übermannschaft mit 3-2 besiegen konnten. Da waren wir auch beide in der Halle, Stefan.
Ja.
Wahnsinn, also Fan Shendong, wer sich nicht auskennt im Tischtennis, das ist sozusagen der Messi des Tischtennis. Und sie haben es gesagt, ja, der hat seine beiden Spiele gewonnen, aber alles andere, da waren wir da und dann haben wir halt einen Punkt mehr geholt als Saarbrücken. Und da auch wirklich von uns beiden nochmal Hut ab für diesen Abend in Dortmund. Das war wirklich, ich glaube, für alle, die Tischtennis mögen, unvergesslicher Abend, ja.
Ja, haben wir 2 Tage gebraucht, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen.
Sehr schön.
Weil ihr schwebt ja noch auf Wolke 7, von daher passt das.
Sehr schön.
Ja. Aber man muss immer gewappnet sein. Ne? Also man darf nicht übermütig werden, man darf nicht arrogant werden. Man muss bescheiden bleiben und ein bisschen genießen, dass es im Moment gut läuft. Und ich hoffe sehr, dass wir dann gegen Berg-Neustadt auch nochmal den Biss reinkriegen. Und wir haben Berg-Neustadt schon 2-mal geschlagen. Also es ist nicht so, als lägen die außerhalb unserer Möglichkeiten. Ne?
Sehr gut. Dann drücken wir die Daumen, werden da hinschauen und uns hoffentlich auch bald wieder hören. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg.
Ja, nichts zu danken. Ich bin gerne da gewesen.
Tschüss. Tschüss.
Bis bald. Ne? Tschüss.
Sehr schön. Das war die Leiterin der Tischtennisabteilung von Borussia Dortmund, Ursula Reitemeier. Und uns bleibt jetzt einfach nochmal zu sagen, drückt dem BVB die Daumen. Wahrscheinlich ja dann morgen, am morgigen Mittwoch, wenn ihr diesen Podcast hört. Und denkt an unsere Watchparty, die eine halbe Stunde vor Beginn anfängt, also um 20.30 Uhr. Und falls ihr, wie gesagt, früh genug diesen Podcast hört, am Dienstag, also vermutlich heute um 14 Uhr ist die Pressekonferenz aus unserem Stadion mit Niko Kovac und Gregor Kobel.
So sieht's aus.
Also von uns, Tschüss aus Dortmund.
Ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.